Den vorgeschlagenen Predigttext für den heutigen Sonntag finden wir im Römerbrief, Kapitel 1, 13 bis 17. Ich möchte aber die Verse davor auch lesen, um ein deutliches Bild zu bekommen. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Paulus, ein Knecht Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat, durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, den Gehorsam des Glaubens, um seines Namens willen wieder aufzurichten unter all den Heiden, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. An alle geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass man von eurem Glauben in aller Welt spricht. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene durch das Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das ist, dass ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Ich will euch aber auch nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter anderen Heiden, Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen, bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Gemeinde, liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, hat jemand von euch sich schon mal geschämt für alles, was du gehört, gesehen oder vielleicht angestellt hast? Und dann käme die Frage, was ist das eigentlich, sich schämen? Und da brauchen wir gar nicht ganz so weit zu gehen. Fangen wir bei uns an. Ich schäme mich für Mitbürger, die diskriminieren. Ich schäme mich für rassistische Äußerungen. Für Menschen, die das von sich geben. Einfach und deutlich. Ich schäme mich auch für Dinge, die ich selbst manchmal von mir gebe, weil ich vorlaut, besserwisserisch bin gegenüber meinen Mitmenschen und Brüdern. Man schämt sich im Allgemeinen vor anderen Personen bei Dingen, die mir nicht gelingen, nicht zu mir passen, von mir nicht erwartet werden. Und außerdem ist Scham ein uralter Mechanismus, um die Zusammenarbeit in Gruppen möglich zu machen und aufrechtzuerhalten. Es geht um das Einhalten von Normen und Werten. Denn Normen einzuhalten, sichert die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Zwischenmenschlich gesehen sichert es das Überleben in dieser Gruppe. Nach innen wirkt Scham wie eine Alarmglocke und nach außen besänftigt sie. Seht mich an, ich habe die Regeln verletzt und ihr seht, es geht mir damit nicht so gut. Und das ist eine Erklärung dieses Phänomens, sich schämen. Im vergangenen Jahr in der Adventszeit war ich zu einer Zirkusvorstellung eingeladen. Das Programm war komplett von Grundschülern vorgetragen worden, ein Projekt, welches sie Tage zuvor beschäftigt hatte. Jongleure, Tänzer, Zauberer, Feuerschlucker, alles wurde durch diese jungen Menschen der Grundschule verkörpert. Der eine, der war stolz und mutig in der Manege. Der andere machte seine Arbeit mit gesenktem Haupte, bloß niemanden in die Augen schauen. Denn Bruder, Schwester, Eltern, Opa und Oma, die saßen auf der Tribüne. Das Mädchen schämte sich für ihren Auftritt vor den Gästen. Aber warum? Angst vor einer Panne? Einem Fehltritt? Oder der Angst, die Familie würde über sie lachen? Wir alle kennen dieses Sich-Schämen. Der Arbeitskollege lächelt, weil er feststellt, du bist zur Kirche gegangen, du hast in der Bibel gelesen, bekannt, dass du an Gott glaubst, sich schämen. Es gibt auch in der Bibel Stellen, da schämen sich auch Menschen, sie fürchten sich nämlich zu versagen. Im Alten Testament, 2. Mose 3, da spricht Gott zu Mose, darum geh nach Ägypten, Mose, ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen, ich soll die Israeliten aus Ägypten herausführen, wer bin ich schon? Auch eine Art eigener Verleugnung gleichzusetzen mit sich schämen. Eine uns hoffentlich sehr bekannte Stelle aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 26. Jesus ist verhaftet, er wird verhört. Wir sehen diesen großen Hof mit vielen Menschen. Kurze Zeit später kommen noch einige andere Leute, die in der Nähe gestanden hatten und sagten zu Petrus, natürlich gehörst du zu seinen Leuten. Dein Dialekt verrät dich. Da rief Petrus, ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Schämt er sich, jünger zu sein? Hat er vielleicht Angst um sein Leben? Wieder so eine Art Verleugnung seiner selbst, gleich sich schämen. Eine ähnliche Situation finden wir im Lukas-Evangelium. Da erzählt Jesus ein Gleichnis vom Pharisäer und vom Zolleinnehmer. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht mal aufzusehen zu Gott. Schuldbewusst, sagt er, betet er, Gott sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Der Zolleinnehmer schämt sich seiner. Er hat Angst, vor Gott zu erscheinen. Und nun zu Paulus. Paulus, wir kennen seine Vergangenheit aus der Apostelgeschichte unter seinem alten Namen, Saulus. Saulus war ein feuriger Verfolger der ersten Christen, durch hohe Priester aus Jerusalem ausgestellte Sonderprivilegien ausgerüstet, graste er die Synagogen ab, um abfällige Juden dem Richter zuzuführen. Ja, und dann, bis eines Tages ihn der Blitz sozusagen traf. Jesus zwang ihn auf die Knie, in die Knie und stellt ihn zur Rede. Warum verfolgst du mich? Und Jesus verkündet später in der Apostelgeschichte 9, ich habe diesen Mann als Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Und dann erinnern wir uns an Vers 16 aus dem Römerbrief. Dann sagt Paulus irgendwo, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Paulus schämt sich des Evangeliums, der frohen Botschaft nicht. Er steht fest im Glauben jetzt. Kein Sturm kann ihn von seinem Standpunkt herunterstoßen. Dann könnte man eigentlich fragen, warum schreibt der Apostel im Römerbrief eigentlich diese Bemerkung? Doch das Evangelium ist doch etwas, das man sich schämen müsste. Gott hat es uns vom Himmel herabgegeben. Es ist also das Ehrenvollste, was es auf Erden gibt. Weshalb sagt der Apostel dann, dass er sich nicht schäme? ohne Zweifel deshalb, weil sich Menschen doch darum zu schämen pflegen. Unter uns geschieht so etwas nicht. Und glauben wir, liebe Gemeinde, dass dies nur zur Zeit der Apostel der Fall sein konnte, wo die ungläubigen Juden und die Heiden die Herrlichkeit des Evangeliums nicht kannten und deshalb auch in ihrer falschen Weisheit verachteten? Wahrscheinlich, dass es sich zu der Zeit des Apostels so verhielt, dass das Evangelium Gottes den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit war, weil die Juden Zeichen forderten und die Griechen nach Weisheit fragen. Ganz ebenso aber geht es auch jetzt. Das Evangelium Christi ist auch heute ein Ärgernis und eine Torheit sogar für viele von denen, die auf seinen Namen getauft sind. Die menschliche Natur ist zu allen Zeiten und an allen Orten dieselbe, trotz aller äußeren Veränderungen. Darum lässt das ganze Wort Gottes sich auch zu allen Zeiten und auf alle Völker anwenden, sie seien Juden oder Heiden, Mohammedaner oder auch Namenschristen. Es trifft überall zu, was der Apostel sagt. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen. Und nicht nur das. Das Evangelium Christi ist in jeder Beziehung, auch im schärfsten Kampf gegen alles in unserer Natur Liegende. Im Evangelium wird das angegriffen, was der Mensch am meisten liebt, nämlich seine Unabhängigkeit, liebt sich selbst. Da wird eine unbedingte Unterwerfung des Verstandes und des Willens unter das Wort Christi gefordert. Da werden jede Hochmutsbildung und alles Selbstvertrauen gründlich zu Boden geschlagen. Da wird Gott allein groß und der Mensch nur ein armer Bettler. Und das, wirklich, das kann der Menschennatur nicht gefallen, sondern bedeutet ihr nur Elend und Tod. Hier liegt darum auch der Grund, weshalb Jesu Worte und seine wahren Zeugen stets von allem gehasst sein müssen eigentlich, was nicht aus Gott geboren ist. Darum sagt der Herr auch so oft zu deinen Jüngern, dass sie sich darauf vorbereiten sollen, um seines Namens willen von allen Menschen gehasst zu werden. Und er erklärte, dass es nicht wohl um sie stände und dass sie nicht seine wahren Jünger seien, wenn sie nicht dieses Zeichen hätten, dass es ihnen wie dem Meister erginge. Es ist nicht das wahrhaftige und das reine Evangelium Christi, wenn die Welt es lieben kann und wenn es nicht verspottet und angetastet wird. Da nun aber ein Feind des Evangeliums nie dafür gehalten sein will, das Gute und Richtige zu hassen, so muss die Feindschaft sich immer mit dem Schein des Eifers für die Wahrheit umgeben und deshalb auch Christi Sache als Torheit oder als etwas Falsches und Böses schmähen, das getadelt und verabscheut dient zu werden. Da Jesu Jünger und Freunde immer die kleine Schar, nur einige wenige Verachtete sind, während die Welt, die sie schmäht, die große, tonangebende und angesehene Schar ist, so kann man leicht verstehen, dass es immer zu einer schweren Versuchung wird, sich seiner und seines Wortes zu schämen. Ach, es wird für manchen Christen ein unaussprechlicher harter Kampf, um Christi willen die Achtung der ganzen Welt zu opfern, ein Tor zu werden und sich von seinen Nächsten und Freunden und der ganzen bürgerlichen Gesellschaft verachtet und aufs Ärgste geschildert zu sehen. Wir haben doch auf Erden nichts Kostbareres als die Achtung, die Freundschaft und das Vertrauen der Menschen. Jetzt sollen wir das alles aufgeben? Ja, und um das zu ertragen, muss der Heilige Geist unser Leben und unser Herz und unsere Sinne komplett umkrempeln. Wir reden hier nicht von jener Frömmigkeit, die von der Welt gebilligt und geachtet werden kann, sondern von der wahren, echten, Nachfolge Christi, die unbedingt der Welt ein Ärgernis und eine Torheit sein muss, so wahr Christus gesagt hat, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Als wollte er sagen, geben sie vor, dass sie euch wegen eines Fehlers, zum Beispiel wegen eines Mangels an Demut, Sanftmut und so weiter hassen, so wisst, so weiß du, dass ich sanftmütig und von ganzem Herzen bin. Und dennoch haben sie mich gehasst. Jesus möchte also Nachfolger haben. Keine Fangemeinde, die am Wegesrand jubelt und mit bunten Fahnen weht und nach der Prozession vorbei ist. Und nachdem die Prozession vorbei ist, sich wieder dem schnöden Alltag widmet. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge über sich schämen gesprochen. Und ich möchte einige Stellen zitieren. Das Gegenteil zur Nachfolge ist das sich schämen Christi. Sich des Kreuzes schämen, das Ärgernis am Kreuz. Das Gegenteil der Nachfolge ist sich schämen Christi. Jesus sucht Verlierer, Versager, Gedemütigte, Kranke, die er von den Zwängen befreien will und heil und gesund machen will. Jünger Jesu heißt, das Joch der Verleugnung und Schmach auf sich nehmen. Denn Jesus hat es uns vorgemacht. Nochmal Bonhoeffer. Zwar hat allein Christi eigenes Leiden versöhnende Kraft. Er litt für uns und er siegte für uns. Aber in der Kraft seines Leidens gibt er denen, die sich der Gemeinschaft seines Leibes nicht schämen, die unermessliche Gnade, nun auch wieder für ihn leiden zu dürfen. Keine größere Herrlichkeit könnte er den Seinen schenken, keine unbegreiflichere Würde kann es für den Christen geben, als dass er für Christus leiden darf. Was dem Gesetz im tiefsten zuwider ist, wird hier wahr. Da habe ich ein Gedicht gefunden, oder es mag auch ein Liedvers gewesen sein, der drückt das so aus. Schämst du dich deines Heilands, seines Kreuzes, seiner Schmach? Ach, er schämte sich nicht deiner, als sein Herz für dich einst brach. Wagst du nicht, dass andere merken, dass dir Jesu Name lieb? Er am Kreuz hat mehr gewaget, als die Lieb in den Tod ihn trieb. Fürchtest du der Welt Gespötte? Ach, dein Heiland, Herr und Gott, hat viel Spott und Hohn ertragen, als er litt für deine Not. Willst du deiner selbst hier schonen, Ruhe zu haben, kurze Zeit? Ach, dein Heiland sich nicht schonte einst für dich im heißen Streit. Und dann habe ich hier nochmal von Dietrich Bonhoeffer aus dem Buch Nachfolge. Die Zeit ist kurz. Und die Ewigkeit ist lang. Es ist Entscheidungszeit. Wer hier am Wort und am Bekenntnis bleibt, bei dem wird in der Stunde des Gerichts Jesus Christus stehen. Er wird ihn kennen und sich zu ihm stellen, zu mich, zu mir, zu dir. Er wird ihn kennen und sich ihm stellen, wenn der Verkläger sein Recht fordern wird. Alle Welt wird Zeuge sein, wenn Jesus Christus unseren Namen nennen wird, vor seinem himmlischen Vater. Wer sich im Leben zu Jesus Christus gehalten hat, zu dem wird sich Jesus in der Ewigkeit halten. Wer sich aber dieses Herrn und dieses Namen schämt, wer ihn verleugnet, dessen wird sich auch Jesus in der Ewigkeit schämen, denn dann wird er ihn verleugnen. Der bekannte Sören Kierkegaard hat dazu gesagt, Gott nötig haben ist nichts, dessen man sich schämen muss, sondern es ist die Vollkommenheit und ist am traurigsten, wenn etwa ein Mensch durchs Leben ginge, ohne zu entdecken, dass er Gott nötig hat. Wir dürfen uns nicht schämen, allen Menschen sehen zu lassen, dass wir an Christus glauben, ihm dienen, ihn lieben und uns mehr um das Lob Christi kümmern als um das Lob der Menschen. Und wenn wir zurückdenken zum Anfang unseres Dienstes, da habe ich über den Wochenspruch gesprochen. Und wenn man ein paar Verse davor das liest, bevor Jesus den Menschen sagt, dass die Leute vom Norden und vom Süden und vom Osten und vom Westen kommen, da sagt Jesus, Gott schämt sich der vielen Menschen nicht, die gerne zum Fest gekommen wären. Er hätte ihnen auch gerne Einlass gewährt. Und er, Jesus, ging durch die Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, dass sie hineinkommen und werden es nicht können. Denn sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich weiß nicht, wer ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird sein Heulen und Zähne klappern, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Hatte sich hier vielleicht diese Fangemeinde Jesu angemeldet, die jubelnd und Fahne schwenkend am Rande des Weges stand und als es begann zu regnen, dann schnell wieder nach Hause gegangen sind? Also bedenke, wahrer Glaube schämt sich nicht. Wollen wir das mit nach Hause nehmen? Und wenn dann jemand sich fragt, was wahrer Glaube ist, kann man nur sagen, lest die Bibel, höre auf Gottes Wort, folge Jesus nach und erfahre dann, was wahrer Glaube ist. Und da haben weise Männer vor längerer Zeit im Heidelberger Katechismus diese Fragen zusammengestellt. Und in der Frage 21 heißt es, was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort offenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt. Evangelium, lesen. Dass nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt wird, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Schämen wir uns des Evangeliums Jesu Christi, der frohen Botschaft? Schämen wir uns? Amen.